Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Dienstag, den 8. April, ist die DEMEA angelaufen, die große IT-Messe für das Gesundheitswesen. Da geht es um die EPA, um künstliche Intelligenz, aber auch um Fortschritte bei Anwendungen über die Telematikinfrastruktur, die bereits laufen. Und heute im Ärztetag geht es tatsächlich um eine solche Anwendung, und zwar um elektronische Verordnung von Hilfsmitteln. Hier läuft seit bald einem halben Jahr ein Pilotprojekt mit 7 Krankenkassen. Bei der DEMEA werden die Fortschritte des Projekts vorgestellt. In der Leitung begrüße ich dazu Klaus Rupp, den Leiter Versorgungsmanagement der Techniker Krankenkasse, eine der beteiligten Krankenkassen. Hallo Herr Rupp.
Guten Tag, Herr Gerloff. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Herr Rupp, Anfang November haben wir erstmals über das Pilotprojekt für die elektronische Verordnung orthopädischer Hilfsmittel berichtet. Angeschlossen sind immerhin 7 Krankenkassen mit tatsächlich immerhin fast der Hälfte der Versicherten. Wie viele Hilfsmittelverordnungen sind denn bisher schon über den elektronischen Äther gegangen?
Ja, wir sind jetzt erst gestartet. Wir haben erstmal alles aufgebaut, was die Infrastruktur betrifft, damit wir so ein solches Projekt dann auch umsetzen können. Und jetzt sind wir in die Phase eingetreten, dass wir die Leistungserbringer für dieses Projekt gewinnen und können dann auch erst in die Umsetzung gehen, dass also auch tatsächlich elektronische Verordnungen dann umgesetzt werden. Aktuell sind aber natürlich jetzt schon Beispielfälle natürlich auch in einem Feldtest auch schon absolviert gewesen. Aber das ist bisher noch eine kleine Anzahl.
Okay, also noch so ein bisschen in der Anwerbephase. Wie viele Ärztinnen und Ärzte und auch wie viele Versicherte haben sich denn schon eingeschrieben?
Also auf der Versicherungsseite haben wir ein großes Interesse, dass hier elektronische Verordnungen umgesetzt werden. Da haben wir mittlerweile das Interesse von 30.000 Versicherten, die das jetzt schon wahrnehmen wollten. Allerdings sind wir natürlich, nachdem wir jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen haben, jetzt dabei, dass wir auf der Leistungserbringerseite die Ärzte und auch die Sanitätshäuser gewinnen, damit wir dann das Projekt dann auch tatsächlich in Regionen umsetzen können. Das heißt, also wir sind momentan noch im Aufbau befindlich. Und jetzt haben auch dort auf der Sanitätshausseite schon roundabout 200 Sanitätshäuser gesagt, ich möchte da mitmachen. Auf der Arztseite sind das jetzt auch schon über 30 Ärzte, die gesagt haben, wir machen mit. Aber wir sind jetzt erstmal noch im Aufbau.
Versuchen Sie denn da regionale Cluster zu bilden? Denn ich meine, wenn ich jetzt ein Sanitätshaus in Kiel habe und vielleicht 30 Ärzte in Starnberg oder in München oder sonst wo, dann hilft das ja eigentlich wenig. Also kriegen Sie das hin, da irgendwelche Cluster zu bilden?
Ja, also das ist unbedingt die Voraussetzung, dass wir dort regionale Regionen bilden, die auch hier die Umsetzung dann vornehmen. Das heißt, wir haben ja die Telematik-Infrastruktur-Modellregionen in Hamburg und in Franken und versuchen es auch gerade vor allem dort dann auszurichten, weil dort ja auch heute schon Ärzte vor allem natürlich jetzt in der Umsetzung von den ganzen TI-Modellprojekten dann befasst sind und die jetzt auch begleiten. Und dann macht es natürlich sehr viel Sinn, dass sie auch solche Modellprojekte dann im Weiteren dann eben auch umsetzen. Also dort haben wir gewisse Schwerpunkte und bilden die jetzt gerade dann auch heraus.
Und von den Fachgruppen her, wollen Sie vor allen Dingen Orthopäden und Allgemeinärzte oder in welche Richtung geht das?
Ja, also das ist auch richtig. Wir haben jetzt erstmal die orthopädischen Hilfsmittel im Fokus. Das ist jetzt so die erste Iteration und deshalb trifft das jetzt vor allem erstmal auf die Orthopäden und damit natürlich auch die Sanitätshäuser, aber auch die Allgemeinärzte, die wir dort jetzt abbilden möchten. Und Ziel ist, wir haben ja auch schon mal beim E-Rezept Deutschland ja genauso das auch durchgeführt, dass wir jetzt erstmal eine Region dann eben schaffen, wo wir jetzt genügend Freiwillige dann auch zusammenbekommen haben auf der Leistungserbringerseite und genau dort dann auch starten.
Der Bedarf ist ja im Prinzip jedenfalls groß, denn wenn man so mal sich die Umfragen anschaut, wir hatten auch mal so eine Frage der Woche, wo es dann darum ging, was denn da die Bedürfnisse in Richtung E-Rezept bei den Ärzten sind. Und da haben wir festgestellt, dass die lautesten Klagen von Ärztinnen und Ärzten über das E-Rezept eigentlich inzwischen die sind, dass man halt nicht alle Verordnungen über E-Rezept ausstellen kann, sondern dass man dann überlegen muss, ja, BTM, das geht noch auf Papier und dann auch noch brauche ich noch einen Nadeldrucker dafür, dass ich die Durchschläge habe. Und dann gibt es die Heil- und Hilfsmittelverordnung, die laufen dann wieder anders und dass das eben nicht ein Prozess ist. Und trotzdem ist es aber jetzt doch noch immer sehr aufwendig, dieses Projekt umzusetzen oder aufzusetzen. Das liegt daran, dass einfach die Leute sich erstmal finden müssen oder woran liegt das?
Ja, also insofern, das haben Sie ja auch schon jetzt schon sehr treffend gesagt. Am Anfang war es beim E-Rezept eben großer Vorbehalt überhaupt zum E-Rezept und man wollte ja eigentlich weiter in das Papierrezept dann erstmal noch umsetzen, weil das E-Rezept doch zu viele Herausforderungen hatte jetzt in der Umsetzung und musste ja auch mehrere Anpassungen dann eben vornehmen, was jetzt so die Signaturprozesse zum Beispiel betrifft. Und jetzt bei dem nächsten E-Verordnungsthema ist natürlich auch besondere Anforderungen wieder vorhanden. Bei E-Verordnung Hilfsmittel, da sind nun mal auch Genehmigungsprozesse dabei. Das sind dann Themen dabei, dass es eben jetzt nicht nur einfach eine PZN-Nummer ist, wie beim Arzneimittel, sondern wir haben einen Hilfsmittelkatalog und wir haben natürlich auch freie Fertigungen, die dann beschrieben werden müssen. Also insofern sind da mehrere Anforderungen dabei, die wir jetzt auch praxisorientiert mit den Beteiligten dann auch so entwickeln müssen, damit sie hinterher dann auch mit hohem Nutzen und Akzeptanz dann auch zum Einsatz kommen. Und da ist es natürlich schwierig, auch sofort Freiwillige zu finden, weil momentan ja auf der Leistungserbringerseite so viele Themen jetzt auf der elektronischen Telematikseite umgesetzt werden. Denken Sie nur an die EPA, die E-Rezept jetzt dann in der weiteren Ausgestellung, die IAU. Also es sind so viele Themen, dass es natürlich schwierig ist, dann auch sofort die Bereitschaft zu haben, ein ganz neues Thema dann auch mit zu begleiten. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das jetzt hinkriegen, nachdem ja jetzt so die größten Themen zum Jahresanfang jetzt auch gelaufen sind, dass wir dann auch jetzt mit so einem Thema dann auch wieder mehr Anklang finden, jetzt auch bei den Leistungserbringern.
Ich fand es ja interessant, das ist ja ein Vertrag nach 140a, Paragraph 140a, besondere Versorgung im SGB V. Wer ist denn da alles dann an dem Vertrag beteiligt? Und wenn ich jetzt als Vertragsarzt sagen würde, Mensch, das ist eigentlich ganz interessant und ich möchte das eigentlich mal ausprobieren, wie das dann geht mit dem E-Rezept für Hilfsmittel, wie komme ich da rein?
Ja, also das ist wie sonst bei diesen Selektivverträgen, dass man sich einschreibt, elektronisch einschreibt. Und da haben wir jetzt mit den PVS-Systemen, mit denen wir jetzt hier auch in der Kooperation sind, den Weg da auch entsprechend gebahnt. Also wir sind jetzt hier mit CompuGroup und mit Medisoftware dann in der Kooperation. Und darüber gibt es dann auch für den Arzt sehr einfach die Möglichkeit, dass er sich dann auch in diesen Vertrag einschreibt. Warum muss man sich einschreiben? Das ist eben jetzt aktuell noch keine Regelversorgung, sondern wir erproben ja einen organisatorischen Prozess in der Versorgung und dafür gibt es eben die Möglichkeit, dann auch selektiv in einem solchen Modell dann einen Vertrag zu machen, wo sich dann der Arzt, aber auch das Sanitätshaus dann entsprechend erklärt und einschreibt.
Sie haben bis jetzt gesagt, zwei Softwarehäuser, CGM, gut, das sind jetzt vielleicht 25% Marktanteil, nicht ganz inzwischen. Und Medisoftware, das ist in Schleswig-Holstein zumindest ein großer Anbieter, vielleicht auch noch in Hamburg, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da wäre das dann ja auch kongruent mit dem EPA-Vertrag, mit den Testregionen. Gibt es denn Erweiterungsoptionen in Richtung Praxisverwaltungssysteme, um da noch mehr Ärzten die Chance zu geben, damit teilzunehmen? Oder ist das erstmal auf die beiden Softwarehäuser? Und ich glaube, es sind erstmal noch nicht mal alle Programme von CompuGroup drin, oder?
Ja, genau. Also CompuGroup hat ja sehr viele Softwareprogramme für unterschiedliche Konstellationen auch von Ärzte. Also es sind jetzt die vier relevanten, die dort jetzt hinterlegt sind. Und für Medisoftware ist es dann natürlich eine regionale Konzentration, wie Sie schon erwähnt haben. Aber trotzdem, die Offenheit ist da, dass auch andere Praxisverwaltungssysteme sich dort auch entschließen können, das dann auch zu erweitern. Wir wollen uns ja auf den Weg machen, hier eine Standardisierung auch zu schaffen, die dann hinterher von der Gematik dann auch übernommen wird in der Spezifikation. Und von daher ist es natürlich genauso möglich, dass dann auch weitere PVS-Systeme sich da auch anschließen können, wenn sie eben die Möglichkeit haben, das auch zu entwickeln. Das ist ja auch eine Entwicklungsthematik, die sie dann auch umsetzen können. Und da haben die anderen erstmal noch nicht so stark diesen Fokus dann eben definieren können, gerade wenn sie jetzt dann die EPA-Umsetzung und die anderen Themen sehen, dass das da eben von den Opportunitäten dann eben jetzt nicht gegeben war.
Und welche Hilfsmittelanbieter sind angeschlossen und welche Produkte lassen sich bereits per E-Verordnung rezeptieren?
Da haben wir also eine sehr, sehr große Abdeckung. Wir haben ja heute ja schon ein elektronisches Kostenvoranschlagsverfahren und jetzt sind wir dort mit den drei großen Plattformen auf der elektronischen Kostenvoranschlagsverfahren dann auch in der Kooperation. Das ist insofern eine Abdeckung, die nahezu bei 100% ist, weil dort drüber dann auch die Branchensoftwaren der Sanitätshäuser dann auch wieder verbunden sind, sodass es also hier eine maximale Abdeckung ist, die wir dann jetzt zumindest jetzt von den orthopädischen Bereich daneben geschaffen haben.
Können Sie uns vielleicht den Prozess einmal kurz beschreiben? Beim E-Rezept läuft es ja so ab, dass die Verordnung auf einem Server in der Telematik-Infrastruktur gespeichert wird. Patientinnen und Patienten können dann beim Gang in die Apotheke zum Beispiel über ihre E-Rezept-App oder über den Barcode oder auch also auf dem Ausdruck dann oder auch über die Gesundheitskarte den Apothekern den Zugriff drauf vermitteln. Das geht auch über Online-Apotheken, Stichwort vielleicht Cardlink. Wie sieht es denn jetzt bei der Verordnung von Hilfsmitteln aus? Läuft das auch schon über die TI? Die Hilfsmittelanbieter und auch die Sanitätshäuser sind doch noch gar nicht in der TI. Also gehe ich mal davon aus, dass nicht. Also wie schaffen Sie das?
Ja, also das ist richtig. Die Sanitätshäuser sind noch nicht in der TI. Da schaffen wir das jetzt analog, aber genauso, wie es dann hinterher auch in der Telematik-Infrastruktur stattfinden soll. Dafür haben wir jetzt die EKV, also die elektronischen Kostenvoranschlagsplattformen dann für uns in der Anbindung, sodass die Sanitätshäuser darüber dann auch die elektronischen Verordnungen empfangen können und abrufen können. Ansonsten bedienen wir uns natürlich der Telematik-Infrastruktur, wie wir sie heute ja auch schon für den Arztbereich kennen. Das heißt, für den Arzt gibt es da keinen Unterschied, wie er das jetzt heute auch schon für das E-Rezept dann umsetzt, dass wir das natürlich genauso auch für die E-Verordnung Hilfsmittel in der Arztumgebung dann umsetzen mit den PVS-Systemen, die sich jetzt schon daran beteiligen.
Also E-Signatur, Stapelsignatur oder Komfortsignatur, das geht alles auch über diesen Weg.
Genau, das soll auch gar kein Unterschied sein, weil das ist auch wichtig, dass wir jetzt hier genau in dem Standard, wie wir es jetzt aufgebaut haben, dass man das auch weiter verwendet und deshalb findet das dort auch bei E-Verordnung Hilfsmittel statt und es kommen nur die Besonderheiten dazu, die für die Hilfsmittelverordnung dann eben maßgebend sind.
Da habe ich habe natürlich mal gelinst bei Ihrem Online-Auftritt. Das ist ja diese Kassengemeinschaft, die das im Internet dann da auch ganz gut darstellt, auch für Ärzte und für Patienten, dass die wissen, was das bedeutet und wie man das macht. Da steht ja einiges drin. Irgendwo habe ich gelesen, da müsste man dann eine 7-stellige Nummer eingeben. Muss man das händisch machen für jedes Produkt oder wie läuft das dann ab?
Also da sprechen Sie natürlich jetzt ein spannendes Thema ab, weil das natürlich jetzt anders als hier beim E-Rezept ist, weil wir natürlich beim Hilfsmittelbereich, da gibt es eben diese Nummer aus dem Hilfsmittelkatalog, aber das muss jetzt nicht der Arzt abschreiben und dann die 7-stellige, geschweige denn 10-stellige Nummer dann eingeben, sondern wir haben dort auch schon hinterlegt, dass er jetzt über eine Freitextsuche dann zu diesem Schlüssel dann auch kommt, also dass er dann hiermit auch gleich schon einen Service dann hat, damit wir aus unstrukturierten, freitextbezogenen Daten dann strukturierte Daten mit dem Hilfsmittelkatalog dann eben direkt verbinden können. Sollte das nicht gelingen, gilt weiterhin natürlich der Freitext, wie bisher auch, sodass dann die E-Verordnung dann auch als Freitext dann umgesetzt wird.
Okay, also das könnte auch mal schiefgehen, diese Anbindung an den Hilfsmittelkatalog, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja. Der ist ja keine Pflicht, ne? Also da ist ja eine Orientierung und sollte eben grundsätzlich genutzt werden, aber wir haben ja so viele unterschiedliche Hilfsmitteleinsätze und Umsetzungen, dass die nicht alle darüber erschlossen werden können. Aber das sollte erstmal die grundsätzliche Orientierung sein, dass er eben maximal darüber dann eben auch abgedeckt wird und damit natürlich auch für den Versehenden in die Lage versetzt, dass er dann sagen kann, ja okay, bei welchem Sanitätshaus kann ich denn jetzt welches Hilfsmittel dann bekommen? Dafür braucht man ja auch die strukturierten Daten. Sollte das nicht gelingen, dann ist das wie beim Rezept heute für die Medikamente so, dass dann diese weiter natürlich als Papierverordnung dann eben umgesetzt werden, wo es jetzt elektronisch eben noch nicht möglich ist.
Wenn nicht über die TI, Sie haben ja gesagt, da gibt es dann analoge Strukturen. Ist das datenschutzrechtlich auch so abgesichert und auch datenschutztechnisch so abgesichert, dass man sich da ganz sicher fühlen kann als Arzt, als Patient, als Sanitätshaus?
Ja, also da kann man sich absolut sicher fühlen, weil wir ja die genau gleichen Strukturen dann auch verwenden, wie wir sie heute auch in der Telematik-Infrastruktur haben. Der Arzt verordnet etwas, was er dann in diesen Fachdienst dann einstellt und dieser hat dann im Zugang nur die Möglichkeit, dass der Versicherer das dann auch abrufen kann über seine App, indem er sich auch entsprechend identifiziert und nur wenn der wiederum das dann an ein Sanitätshaus dann weiterleitet elektronisch, kann das Sanitätshaus das abrufen. Also insofern sind da die ganzen Strukturen genauso gegeben, wie Sie das jetzt vom E-Rezept dann auch schon kennen.
Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, das ist ein Vertrag nach Paragraph 140a. Da ist es ja oft so, wenn ich mich da an so einem Vertrag beteilige, dann kriege ich irgendwelche Vergünstigungen, sage irgendwie Zusatzhonorar oder was auch immer. Ist das hier bei diesem Vertrag auch so oder gibt es da andere Vorteile?
Bei diesem Vertrag gibt es jetzt keine monetären Vergünstigungen und Incentives, sondern wir haben uns als 7 Krankenkassen jetzt hier zusammengeschlossen, dass wir sagen, wir bauen jetzt hier die Modellinfrastruktur schon auf und die ist dann für den Leistungserbringer gratis zugänglich. Oftmals ist es ja sonst so, dass man ja bestimmte Module aus dem Praxisverwaltungssystem dann zu vergüten hat. Das ist in diesem Fall unentgeltlich dann alles zur Verfügung gestellt. Und wir haben hier vor allem die Prämisse und damit treten wir auch ein, dass das für den Arzt Nutzen bringt, den Sie ja vorher schon fürs E-Rezept kurz dargestellt haben. Das heißt, er hat hier keinen Papierausdruck mehr. Er wird über den Prozess begleitet. Es soll auch eine Zeitersparnis zustande kommen. Er hat hier mehr Sicherheiten gegenüber dem, was eben bisher als Papierverordnung dann ausgestellt worden sind. Und das wäre so die Maßgabe, dass er sich dann hier auch mit diesen Vorteilen an dem Projekt dann beteiligt.
Und müssen Anwender, die Software-Updates dann bekommen, wenn sie teilnehmen, für diese extra Software-Module etwas bezahlen oder ist das dann auch abgegolten?
Das ist alles abgegolten, weil das haben wir jetzt auch wirklich als Modellprojekt erklärt, dass wir die Infrastruktur über die Beauftragung der Industrie dann eben stellen und dass sie dann auch bei jedem Update natürlich dann unentgeltlich ist und sowohl jetzt für die Sanitätshäuser genauso auch für die Ärzte.
Wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt ein Versicherter bin, ich habe mich eingeschrieben und ein Arzt hat sich auch eingeschrieben. Das weiß ich ja vielleicht vorher gar nicht unbedingt. Ich gehe jetzt nicht extra auf die Website des Arztes und dann gucke ich, hat er das dort eingetragen, dass er an dem Pilotprojekt teilnimmt. Ebenso ist es ja für einen Arzt, wenn er jetzt ein Hilfsmittel verordnet, irgendeine Orthese oder sowas in der Richtung. Der weiß ja eigentlich erstmal gar nicht, dass der Patient eingeschrieben ist. Wie kommen die da zusammen, wenn tatsächlich mal das gegeben ist in in einem räumlichen Cluster? Da kann das ja schon vorkommen, dass die auch zusammenkommen, aber es ist eben, ja, so, man muss es ja erstmal sehen.
Ja, aber das haben wir vorneweg schon direkt ausgeräumt. Das heißt also, der Arzt sieht direkt, ob ein Versicherer eingeschrieben ist. Wäre ein Versicherer nicht eingeschrieben, gibt es das ganz normale Papierrezept oder die Papierverordnung. Also das ist digital komplett hinterlegt, welche Versicherer sind eingeschrieben. Umgekehrt weiß natürlich dann der Versicherer, wenn er jetzt bei seinem Arzt ist, dass der Arzt jetzt eine elektronische Verordnung ausstellt, so wie sie das ja auch beim E-Rezept schon kennen, dass es jetzt keinen Papierausdruck gibt. Und auf der Sanitätshausseite kriegt der Versicherte über die App dann eben alle Sanitätshäuser angezeigt, die jetzt beteiligt sind. Und er kann das über den Entfernungsumkreis dann eben bestimmen, welches er dann ausfällt.
Ja, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Vielleicht noch so eine praktische Frage. Was passiert eigentlich beim E-Rezept, bei der E-Verordnung von Hilfsmitteln, wenn das storniert werden muss? Geht das genauso wie sonst auch oder müssen da besondere Vorgänge angestoßen werden?
Das ist grundsätzlich wie beim E-Rezept auch, wobei wir das nur in einer Iteration haben, dass also gerade solche Storno- oder Veränderungsvorgänge dann auch nochmals angestoßen werden müssen. Die müssen dann auch manuell momentan noch kommuniziert werden und der Arzt löscht das dann, was er vorher verordnet hat, und muss dann wieder eine neue elektronische Verordnung ausstellen.
Okay, ja, das ist beim E-Rezept ja dann eigentlich auch so, ne, dass man dann eine neue ausstellt. Ja, dann kommen wir eigentlich zur letzten Frage schon. Im Juli 2027 soll ja die Verpflichtung starten, dass Ärztinnen und Ärzte über E-Verordnung dann Hilfsmittel verordnen. Geht es bis dahin dann auch über die TI und inwiefern können dann aus so einem Pilotprojekt tatsächlich die Erfahrungen genutzt werden? Wie lässt sich das dann in den Rollout überführen?
Also das wäre jetzt absolut wünschenswert. Das wäre ja jetzt der Termin und dass die ganzen Erfahrungen, und wir sind da mit der Gematik auch im Dialog, dann aufgenommen werden und für die Gematik dann die Möglichkeit bieten, daraus dann die generelle Anforderung und Spezifikation zu definieren, die dann umgesetzt wird. Mhm. Und wir haben natürlich noch einen weiten Weg bis dorthin. Wir schreiben ja jetzt das Jahr 25. Trotzdem vergeht die Zeit relativ schnell und es sind noch viele Iterationen auch gar nicht geschaffen. Und es ist sicherlich auch die Frage, ob es auch bis dahin dann zum Flächenrollout E-Verordnung Hilfsmittel kommt. Aber es wäre absolut wünschenswert und wir möchten, dass wir diese Erfahrung gewinnbringend einbringen können, damit sie dann die Gematik in der insgesamt für die Telematikinfrastruktur umsetzen können.
Gut, Herr Rupp, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, noch weiterhin bei der DEMEA in Berlin, aber noch mehr bei der Umsetzung dieses Projekts, weil das ja durchaus einzahlt auf die Wünsche, die auch eben die Ärzte und Ärztinnen haben. Und wir sind dann gespannt, wann dann die E-Verordnung für Hilfsmittel am Ende tatsächlich in die Regelversorgung übergeht. Sie haben es ja eben gesagt, die 2 Jahre sind schneller um, als man gucken kann beinahe heutzutage. Alles Gute für Sie, wünsche ich.
Vielen Dank. Ich danke mich für das Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.